Bevor ich mit der Predigt anfange, am während des Lobpreises hat mich der Heilige Geist an zwei Stellen angepiekst, die einerseits mich betreffen, aber wo ich das Gefühl habe, dass vielleicht auch andere da sind, für die das relevant sein könnte. Deswegen sage ich das. Wir haben gesungen, dass wir, ne, du bist mächtig, du tust Wunder, wir rechnen damit oder so. Wer von euch, frage ich dich, hat der Heilige Geist mich persönlich gefragt, wer rechnet denn damit? Rechnest du damit? Und meine Antwort war so nach dem Motto, ja, so grundsätzlich schon, aber. Und wenn dieses grundsätzlich schon, aber bei irgendeinem von euch auftaucht, weil ihr grundsätzlich glaubt, dass Gott Wunder tut, aber vielleicht gerade nicht jetzt hier in diesem Gottesdienst, dann kann ich nur sagen, ich an meiner Stelle, ich musste umkehren, weil ich gemerkt habe, meine Erwartung an Gott ist zu klein. Vielleicht betrifft es den einen oder anderen von euch. Und ihr könnt euch da prüfen, wie groß ist eure Erwartung daran, dass Gott heute hier in diesem Gottesdienst Wunder nicht nur tun kann, sondern tut. Und das andere ist, wir haben gesungen, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Und auch da, jeder von uns kann sich prüfen, was ist denn dem Herrn in diesem Lied zugeflogen? Von euch, von mir. Waren es Worte oder waren es wirklich unsere Herzen? Und ich muss mich da echt selber auf die Füße treten, dass ich Lobpreis sehr bewusst singe. Und es tut immer gut, Lobpreis ganz bewusst zu singen, weil man dann entweder merkt, dass das, was da steht, nicht mit dem eigenen Leben übereinstimmt, und man da an der Stelle vielleicht umkehren sollte, oder weil man mit voller Begeisterung einstimmen kann und sagen, ja, so ist es. Nehmt das doch für euch mit und nehmt euch einfach, ja, das zu Herzen, wenn es euch betrifft, rechnet damit, dass Gott Wunder tut und prüft euch doch, wo ihr mit eurer Liebe zu Jesus steht. Denn er freut sich, wenn ihm wirklich unsere Herzen zufliegen und nicht nur unsere Worte im Lobpreis. Der Predigttext, um den es geht, steht in Philipper 3, Vers 12 bis Philipper 4, Vers 7. Ich werde wahrscheinlich nicht alles komplett auspredigen, aber mich an diesem Text entlang hangeln und ihn auslegen. Das überschrieben ist es mit das Ziel. Paulus schreibt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Paulus gibt hier den Philippern einige gute Anweisungen, Ratschläge für das Gemeindeleben und für das Leben in Christus auf dem Weg, die auch für uns heute relevant sind. Zuerst finde ich aber bemerkenswert, dass der große Apostel, von dem wir denken, boah, der hat Jesus sowas von gesehen, war im dritten Himmel, der hat damit noch nicht mal geprahlt, sondern hat gesagt, ich kenne jemanden, wir wissen, er meinte sich selbst, der so weit weg ist von dem, was wir leben, der sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Ja, ein Mensch wie du und ich. Nicht, dass wir es schon ergriffen hätten oder vollkommen sein. Weit entfernt sind wir davon, ich auf jeden Fall. Und wenn Paulus das sagt, dann bin ich es erst recht. Aber es ist kein Grund, dann zu sagen, ach Mensch, dann komme ich da ja nie an. Paulus sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Er macht das nicht aus eigener Kraft. Und auch uns bringt es überhaupt nichts, wenn wir versuchen, diesen Ziel, ein Leben zu führen, wie es Jesus gefällt, zu führen, wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu machen. Dann laufen wir irgendwann zwischen jetzt und in einem halben Jahr mit einem Burnout vor die Wand. Und dann tun wir uns nur den Kopf weh. Warum konnte Paulus sagen, ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen kann? Er sagt, weil ich von Christus ergriffen bin. Und das ist der Punkt, der für uns ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder fragen, bin ich eigentlich wirklich im Herzen von Christus ergriffen? Und die Antwort weißt du sehr gut. Sonst setz dich doch mal hin, wenn du es nicht weißt, und sag, Herr, sag mir mal, bin ich von dir ergriffen? Ja, du kriegst die Antwort. Da kannst du dir sicher sein. Und wenn du merkst, dass Jesus nicht die hundertprozentige Triebfeder deines geistlichen Lebens ist, und ich kenne diese Phasen, wo er es bei mir überhaupt auch nicht ist, dann ist es an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wenn es uns betrifft, okay Gott, da gibt es so ein paar andere Dinge, die ergreifen mich viel mehr, als du mich ergreifst, mach du damit ein Ende. Und ergreife du mich neu mit deinem Heiligen Geist und schenk mir wieder neu diese Begeisterung für dich. Wenn du die Bibel aufschlägst, weil du sie aufschlagen sollst, weil du denkst, naja, als Christ muss ich ja stille Zeit machen, und dann liest du sie und denkst nur so, oh, der Vers, der heute dran ist im Andachtsbuch, ist aber echt lang. Ja, oder das Kapitel, meine Güte, also, dann weißt du irgendwo, du tust deine Pflicht. Aber es begeistert dich nicht. Du bist nicht ergriffen. Wenn du ergriffen bist von Jesus, und ich bin froh, dass er mich neu wieder gepackt hat und mich neu ergriffen hat, dann schlägst du die Bibel auf und denkst, boah, ist ja krass. Boah, da steht ja echt was richtig Relevantes drin. Das ergreift mich, das packt mich, das berührt mein Herz. Wenn du ergriffen bist, dann hast du Lust danach, Bibel zu lesen. Dann möchtest du und musst nicht stille Zeit machen. Dann sehnst du dich danach, zu deinem Herrn zu kommen, und kannst es gar nicht abwarten, bis du diese Minuten, wenn es ein voller Alltag im Arbeitsalltag ist, sind es vielleicht nur Minuten, aber bis du diese Minuten hast, wo du sagst, so, hier steht bei mir in meinem Kalender Zeit mit meinem Herrn. Und da kommt mir auch nichts zwischen. Und in einer Stunde habe ich diesen Zeitpunkt endlich. Ja? Und wenn du sowieso Zeit hast, weil du entweder Urlaub hast oder sowieso grundsätzlich im heiligen Unruhestand bist, denn ein Ruhestand gibt es für Christen nicht. wenn du sowieso Zeit hast und es zieht dich nicht zu ihm, dann läuft da grundsätzlich was schief. Und da wäre der Punkt, wo bei dir die Alarmanlage angehen müsste, wo du sagst, oh, halt, stopp, hier irgendwas ist hier schief. Ich sehne mich gar nicht mehr nach der Begegnung mit Jesus. Ich bin gar nicht mehr von ihm ergriffen. Und dann nutzt die Chance und sagt, Herr, da ist nur noch so ein bisschen glimmende Kohle. Aber ihr kennt die Zusage, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Nein, er wird ihn nicht nur nicht auslöschen, er wird ihn neu anfachen. Wenn du ihn drum bittest und sagst, bei mein Feuer brennt nicht mehr, das glimmt nur noch. Blas mit deinem Heiligen Geist drauf, darauf wartet er. Und er wird es tun. Und dann kannst du sagen mit Paulus, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir haben so viele Dinge, wenn wir von Jesus nicht ergriffen sind, die uns ergreifen. Die tun es ganz automatisch, weil wir sind ja nicht von Jesus ergriffen, also ergreifen sie uns. Für manche ist das tägliche Fernsehprogramm, wo ich dann denke, naja, so viel läuft da ja auch nicht. Aber bei mir sind es dann andere Dinge. Ja, da gibt's genug. Dann liest man irgendwelche Bücher, die man eigentlich, die ganz nett sind, aber die man vielleicht gar nicht unbedingt lesen muss. Und irgendwas ergreift dich, wenn du nicht ergriffen bist von Jesus. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Plötzlich, wenn du von Jesus ergriffen bist und wenn du merkst, du musst dich neu ergreifen lassen und dann ergreift er dich, dann merkst du, naja, das war alles zweitklassig im Vergleich zu dem, was vor mir liegt. Nämlich noch mehr von ihm, ihn noch besser kennenzulernen, ihn noch tiefer zu erfassen, noch mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Was, ich denke gerade so, und da predige ich mir eindeutig ganz klar selber, was könnte eigentlich wichtiger und spannender und toller und schöner sein, als Gott, den Schöpfer, noch mehr kennenzulernen und noch mehr innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das muss ich mir selber vor die Augen malen. Aber was könnte spannender sein? Da flacht doch jeder James Bond und jeder Tatort oder was auch immer gegen ab. Das ist doch keine Konkurrenz. Und doch lassen wir selber uns häufig davon verleiten und nehmen es als Konkurrenz. Ich sage jetzt nicht Tatort, James Bond, ist alles grundsätzlich schlecht. Die Frage ist, was steht bei dir im Mittelpunkt? Und wenn du von Christus ergriffen bist, dann kannst du auch mal mit ihm zusammen einen Bond-Film gucken. Ja? Solange Jesus im Mittelpunkt bleibt. Uns wurde mal damals, als wir Jüngerschaftsschule gemacht haben in der Ansgar-Kirche, da hat unser Leiter uns mal gesagt, ich kann dir nicht pauschal sagen, welche Sachen, die weltlich sind in deinem Leben, du wirklich rausschmeißen musst. Ich gebe dir keine pauschale Liste nach dem Motto, schmeiß alle Rock-CDs weg. Sondern prüf für dich, kannst du nach dem Konsum hinterher noch beten? Bist du geistlich noch voll bei Gott oder nicht? Und wenn du merkst, du kannst nicht mehr beten, dann solltest du überlegen, ob das gut ist für dich. Und so kann man das ja auch machen. Wichtig ist, Jesus muss derjenige sein, der uns ergriffen hat und er möchte uns ergreifen. Und dann können wir sagen, alles, was mir sonst so wichtig war, wenn es einen Platz einnimmt, der Jesus gebührt, dann kann ich sagen, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was ist dieser Siegespreis? Ja, Das geht nicht darum, dass wir dann eine Ewigkeit auf irgendeiner Wolke sitzen und Harfe spielen und denken, nicht schon wieder das gleiche Lied. Das spielen wir schon seit 10.000 Jahren. Himmel ist völlig anders. Himmel ist unbeschreiblich. Aber Himmel ist eins garantiert nicht: langweilig. Wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Und das ist ein Punkt, der uns alle betrifft. Denn wir wissen ganz, ganz viel von dem, was Gottes Wille ist für unser Leben. Wir wissen, wie wir umgehen sollen mit unseren Mitmenschen, dass wir nicht unseren Nachbarn, weil ein Blättchen seine Hecke rüberragt, gleich verklagen, dass wir nicht uns in irgendwelchen sinnlosen Streitereien verlieren, sondern dass wir untereinander lieben sollen, dass wir Gott glauben sollen, was er sagt, dass wir rechnen sollen damit, dass er eingreift und so weiter und so weiter. Und ich möchte Mark Twain zitieren, der gesagt hat, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Weil sie eine Forderung an mich stellen, so sollst du leben. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ui. Wie ist das? Freunde sucht man sich aus. Familie hat man. Freunde sucht man sich aus. Gemeinde hat man. Ja, wir haben uns einander nicht ausgesucht. Wir sind in einer Gemeinde zusammengewürfelt mit Leuten, das kann ich von meiner Gemeinde sagen, die ich mir zum Teil garantiert niemals als Freunde aussuchen würde. Aber Gott mutet mir das zu und mutet ihnen mich zu, dass wir einander auskommen und einander lieben können. Was wir schon erreicht haben, daran lasst uns auch leben. Wenn wir glauben, dass Gott Wunder tut und heilen kann, dann lasst uns das leben und erwarten. Wenn wir glauben, dass Gott möchte, dass sich Menschen bekehren, wenn wir das glauben und damit rechnen, dann lasst uns das leben. Wie auch immer sich das mit Leben füllen lässt, das wird Gott zeigen, wie es für welche Gemeinde passt. Aber lasst uns das leben. Wenn wir wissen, dass wir einander lieben sollen, lasst uns das leben. Wenn wir wissen, dass da draußen eine Welt ist, die verloren geht, dann lasst uns das leben, was dafür nötig ist, dass möglichst viele Jesus kennenlernen. Und jetzt kommt ein starkes Stück. Paulus, der sagt, ich habe es nicht ergriffen. Ich bin nicht vollkommen. Der sagt auch, ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja? Er stellt sich selbst als Vorbild hin und sagt, wenn ihr so lebt, wie ich das mache, dann könnt ihr nichts falsch machen. Obwohl er sagt, ich bin nicht vollkommen. Offensichtlich muss Paulus einen Grad an in Christus Wandeln erreicht haben, dass er ohne stolz zu sein, denn Stolz kann man ihm wirklich nicht unterstellen, sagen kann, wenn ihr so lebt, wie ich das mache, dann macht ihr nichts falsch. Der Beweis gehört eigentlich nicht mehr zum Predigttext, aber ich lese ihn trotzdem vor. Philipper 4, Vers 9 sagt er auch, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und wir können uns orientieren an Leuten, die weiter sind in ihrem Wandel mit Christus als man selbst. Vorbilder heißt nicht Idole, dem man blind alles abnimmt. Aber Vorbilder heißt, ich sehe da jemanden, der ist weiter im Glauben als ich und ich orientiere mich an ihm. Solange ich sehe, dass er lebt, wie es die Bibel sagt. Spätestens, wenn das nicht so ist, orientiere dich nicht mehr dran. Ist ja klar. Aber es ist gut, wenn wir leben nach dem, was Gottes Wort sagt, und dass wir leben nach dem, wenn wir uns Vorbilder nehmen und sagen, der ist für mich ein Vorbild im Glauben. Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter. Du darfst diese Person löchern, nachahmen, fragen, wie machst du das? Und du darfst das nachmachen, wenn es dich auf deinen Weg zu Christus weitertreibt. Ahmt mit mir Christus nach. Und wenn jemand Christus nachahmt, also so tut, wie er es tut, und du siehst, jemand ist da schon länger drin im Geschäft, hat mehr Erfahrung, kann das aus Gottes Gnade irgendwie nicht besser, aber ist weitergekommen, dann darfst du ihn dir getrost zum Vorbild nehmen. Wichtig ist, dass wir so wandeln, dass Gott sagt, darüber freue ich mich. Denn es gibt auch welche, von denen schreibt Paulus, die sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Gott ist der Bauch, ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und ich muss mich selber immer wieder fragen, wer ist auf meinem Lebensthron? Ist es Jesus oder ist es, wie Paulus schreibt, mein Bauch? In dem Fall, dass ich sage, das, was mein Bauchgefühl mir sagt und was ich tun will und was ich glaube, was gut ist, das mache ich jetzt einfach. Ja? Lassen wir uns von Christus bestimmen oder lassen wir uns von allen möglichen Einflüsterungen, Bedürfnissen und Pseudobedürfnissen bestimmen, die sagen, jetzt ist aber das dran. Jetzt ist aber jenes dran. Jetzt ist aber dran, dass ich das tue, was mir ein gutes Gefühl gibt. Ein gutes Gefühl, ein wirklich gewissenreines gutes Gefühl kriegst du nur, wenn du den Willen Gottes tust und in seinen Wegen bist. Wer für sich selber merkt, oh, mein Bauch hat manchmal schon ganz schön viel Macht, der sollte sich vielleicht mal drum kümmern. Der sollte sich drum kümmern. Der muss eine Revolution starten, um Jesus zurück auf den Thron zu setzen. Sagen, es tut mir leid, Herr, ich habe viel zu oft auf meine Bedürfnisse gehört, meine eingebildeten oder realen, und viel zu wenig auf das, was du willst. Wir aber, und damit meine ich uns alle, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich sein werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wow, den hätte ich jetzt gern schon, diesen verwandelten Leib, dieses. Dann bräuchte ich zum Beispiel nicht hier zu schwitzen. Aber macht euch das mal klar, was Gott mit uns vorhat. Wenn ihr eure Ausweise rauszieht, ich hoffe, ihr habt sie dabei, das ist Bürgerpflicht in Deutschland, jeder hat seinen Ausweis dabei, dann kann man feststellen, da steht drin deine Größe, dein Name, deine Nationalität, ich glaube sogar die Augenfarbe, ich habe das jetzt nicht kontrolliert, deine aktuelle Anschrift und dass deine Staatsbürgerschaft, was auch immer du für einen Pass dann hast, Deutsch, Englisch, was auch immer, Französisch, wie auch immer ist. Auf jeden Fall steht das da drin. Aber das ist nicht das, was unsere wirkliche Staatsbürgerschaft ausmacht. Wir haben diesen Pass nicht real in der Tasche. Aber bei Gott haben wir ihn. Wir sind Bürger des Himmels. Unsere Staatsbürgerschaft ist in letzter Konsequenz nicht deutsch, sondern himmlisch. Und darauf warten wir. Und darum machen wir überhaupt diesen ganzen Aufwand, dass wir sagen, ey, ich will dieses Ziel erreichen. Ich bin von Jesus ergriffen und ich versuche es zu ergreifen. Nicht, weil wir hier damit ein schönes Leben haben. Vielleicht haben wir noch nicht mal ein besonders schönes Leben damit, denn es gibt ja genug Probleme links und rechts, Anfechtung, Stress. Aber auf uns wartet was anderes. Und das ist das, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, sich zu fokussieren und zu sagen, das andere ist mir nicht so wichtig im Vergleich zu dem, was mich erwartet. Denn Jesus, der wird wiederkommen, wir erwarten ihn vom Himmel, und er wird uns, wie wir hier sitzen, so verwandeln, dass wenn wir uns jetzt so sehen könnten, wie wir dann aussehen, würden wir sagen, boah, was ist das für eine Versammlung von Models hier? Wir strahlen was aus. Wir sind herrlich anzuschauen. Ja? Jeder einzelne von uns, weil Jesus uns verwandelt hat mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und ich springe jetzt einfach mal zu Philipper 4, Vers 4, weil da haben wir Grund zu. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und meine Frage, die ich an mich selber hatte bei der Vorbereitung war, wann habe ich mich das letzte Mal eigentlich darüber gefreut? Und die Frage gebe ich an euch weiter. Dass Gott mich errettet hat. Und zwar nicht nur dieses theoretische, ja, ich kann echt froh sein, dass Gott mich errettet hat, sondern so ein Jubel, der von innen kommt, bei ganz Norddeutschen auch innen bleibt, aber es ist ein Jubel. Ja? Jubel ist Jubel, ob er nun rauskommt oder nicht. Gott sieht auch unser Herz an. Oder bei etwas offeneren, extrovertierten Person auch nach draußen dringt, wo du sagst, ja, ich freue mich, weil Jesus hat mich erlöst. Und das ist ein Grund, mich zu freuen. Die Frage gebe ich weiter. Wann habt ihr euch zuletzt darüber gefreut, dass ihr errettet seid? Freut euch in dem Herrn allwege. Und wir haben genug Grund zur Freude. Genug Grund, jeden Tag. Und wenn man damit mal anfängt, ich habe das bewusst auf der Autofahrt gemacht, habe angefangen zu sagen, Gott, ich freue mich über. Und am Ende bin ich daran angelangt, dass ich mich freuen konnte, dass ich einen tollen, warmen Kaffee bei mir im Auto habe, den ich während der Fahrt trinken kann. Und ich danke Gott für den Kaffee, weil das ist auch echt toll. Ja, er lässt es wachsen. Wir haben so viel Grund zur Freude und wir machen uns das häufig nicht klar. Und das ist auch eine Herausforderung an uns, dass wir uns klar machen, worüber wir uns eigentlich freuen dürfen. Dass wir erlöst sind, dass wir errettet sind, dass wir genug zu essen haben, ein Dach über den Kopf, ein Land, in dem wir derzeit noch in Freiheit leben und Christus verkündigen können. Zum Beispiel. Anderen Geschwistern geht es in der Hinsicht nicht so gut. Wir haben Grund zur Freude. Und wenn du denkst, oh Mann, ich soll dem nachjagen, irgendwie klingt das anstrengend. Irgendwie klingt das wie, ich muss mich jetzt aber richtig abmühen. Irgendwie klingt das wie, das wird wehtun, weil ich Dinge loslassen muss. Ja. Das wird wehtun, wenn du Dinge loslassen musst, die du lieb gewonnen hast und wo Gott sagt, das steht mir echt im Weg. Das wird wehtun. Aber du hast die Möglichkeit, es loszuwerden. Ich springe jetzt ein bisschen im Text, das ist nicht so ganz sauber, aber macht nichts. Sorgt euch, nämlich jetzt kommt, sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn du sagst, Mensch, ich weiß nicht, das wird aber anstrengend, dann bring das Gott und sag Gott, du siehst, dass ich diesen jenen Part so lieb gewonnen habe. Und ich weiß, dass er dir echt im Weg steht. Und ich bete echt, dass du mir die Kraft schenkst, die Bereitschaft gibst, mit Hilfe deines Heiligen Geistes jetzt diesen Bereich meines Lebens wirklich loszulassen und abzugeben. Das machst du so lange, bis du merkst, jetzt ist der Punkt. Jetzt ist der Punkt da. Vielleicht ist es nicht von Anfang an. Das ist gerade, wenn man etwas sehr, sehr lange lieb gewonnen hat, was Gott nicht möchte, ist es schwer. Aber wenn wir darum bitten, befrei mich, hilf mir, das loszulassen, dann wird Gott das tun. Wir sollen es einfach in Gebet und Flehen vor Gott kund werden lassen und uns nicht sorgen. Und wenn wir von Jesus ergriffen sind, wenn wir uns freuen können in dem Herrn alle Zeit, dann ist Vers 5 ganz leicht. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Denn die sehen das. Und ihr seid geprägt. Wir sind geprägt. Wenn wir von Jesus ergriffen sind, sind wir von seiner Güte geprägt. Und es ist so wichtig, dass alle Menschen das sehen. Warum? Der Herr ist nah. Er war nah, als Paulus das geschrieben hat. Und umso wahrer ist das heute, wo 2000 Jahre vergangen sind. Der Herr ist uns, das ist ganz praktisch, ganz logisch, näher als vor 2000 Jahren. Und seine Wiederkunft ist näher als vor 2000 Jahren. Und es ist wichtig, dass alle Menschen sehen, dass Jesus in uns liebt. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das ist ja nicht unsere Güte, das ist ja seine Güte, die aus uns herausstrahlen soll und herausstrahlt. Und es ist wichtig, dass die Menschen das sehen. Aber das wisst ihr. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Also, wenn ihr wisst, wir haben einen Lauf zu laufen, wir müssen vielleicht Dinge dafür loslassen, wir müssen uns fokussieren, das könnte vielleicht auch anstrengend werden, dann können wir wissen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahrt. Wichtig ist, dass wir uns ausstrecken nach diesem Siegespreis und dass wir uns klar machen, was Jesus für uns getan hat und dass wir uns freuen können in dem Herrn alle Zeit. Und das steht hier, das habt ihr sicherlich gemerkt, besonders die Grammatikfreaks unter euch, im Imperativ. Ein Befehl. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, als wenn Paulus das nochmal unterstreichen will, freut euch. Und das sage ich jetzt auch. Freut euch.